Ja, hallo, schönen guten Morgen. Mein Name ist André, gehöre zur Gemeindeleitung. Und ich darf weitermachen in unserer Predigtreihe. Und wir haben das auch anschaulich da, explosiv, die Kraft des Evangeliums in der Apostelgeschichte. Und ich möchte da weitermachen. Und Wayne hat letzte Woche über die Kraft unserer Nachricht, unserer Botschaft, über den Inhalt des Evangeliums gesprochen. Und ich möchte da andocken mit dem Thema, eine echte Gemeinde hat echt Kraft. Den Bibeltext bitte noch nicht zeigen. Danke. Denn ich will euch da ein bisschen mit hineinnehmen, was mich persönlich dabei beschäftigt. Als Jugendlicher war ich einer Clique von 7 Jungs. Wir waren 7 christliche Jungs. Aber ob man das so nach außen gemerkt hat, dass wir so christlich waren, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was wir gut konnten, war feiern, gemeinsam Dinge unternehmen, unterwegs sein, Spaß haben, einfach abhängen, quatschen und so weiter und so fort. Und jeder ist sonntags in seine Gemeinde gegangen. Wir kamen aus verschiedenen Gemeinden und dann kamen wir in der Woche wieder zusammen und haben halt einfach so unser Ding gemacht. Aber eigentlich haben wir nie wirklich mal über Jesus oder Gott groß gesprochen oder hey, was hat dich am Sonntag angesprochen und wie gehst du damit um? Selbst wenn jemand krank war oder irgendwie einen miesen Tag hatte, sind wir nicht auf die Idee gekommen zu sagen, hey, lass uns doch mal füreinander beten. Irgendwie war nicht so, dass die Kultur, das Geprägte da, ja, so ein bisschen so wie hier das Bild, das beschreibt eigentlich meine Predigt heute von diesem, was war das? Von dieser Seerobbe, die irgendwie etwas aufgedrückt bekommen hat und sich nicht wirklich frei fühlt. Und ich habe mir immer gedacht, hey, es muss doch möglich sein, irgendwie auch miteinander über Gott und Jesus reden zu können. Und dann hatten wir irgendwann einen Hauskreis und in dieser Form, dieser anderthalb Stunde, waren wir dann auf einmal sehr christlich. Wir haben die Bibel gelesen, wir haben uns darüber unterhalten, war der Hauskreis vorbei, war das irgendwie eine andere Welt. So sonntags war irgendwie geistlich und in der Woche war irgendwie doch sehr weltlich oder menschlich. Und ähnlich erging es mir, wie ich dann nach Dresden vor 16 Jahren gezogen bin. Und ich habe die Chance genutzt, mit dem Umzug eine Gemeinde zu suchen, die mal etwas anders ist, wo ich über den Tellerrand schaue. Und damals war meine Sehnsucht, ein Christsein zu führen, eine Gemeinde zu finden, wo ich auch nach außen zeigen kann, was ich eigentlich innen empfinde. Ich habe mir die Fußballfans angeschaut im Stadion und die waren für mich richtig echt. Ja, wenn die ihre Mannschaft angefeuert haben und der Spieler rennt aufs Tor und schießt vorbei, dann haben sie alle oh gemacht. Und wenn der gleiche Spieler 3 Minuten später kam und das Ding reingehauen hat, ja, da war vom Herzen und vom Körperausdruck eine gewisse Freude zu sehen. Und ich habe mir gedacht, hey, Moment mal, wenn Fußballfans sich so freuen können, sollten nicht erst recht wir, die wir Christen sind und die beste Nachricht der Welt haben und leben, eigentlich diese Freude zum Ausdruck bringen können? Und ich habe mir gedacht, es muss doch, Amen, yeah, fertig, fang an. Ich habe mir gedacht, es muss doch möglich sein, dass ich ganz authentisch Gott gegenüber ausdrücken kann, was ich empfinde. Dass, wenn ich mich freue, die Hände heben kann. Wenn ich voller Ehrfurcht bin, mich hinknien dürfte. Danach habe ich mich gesehnt. Und dann eine dritte Begebenheit, die mich geprägt hat, war von einem kleinen Jungen, der in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist. Und da gab es die Sitte, dass vor jedem Essen, 3-mal am Tag, sowohl der Sohn wie auch der Vater gebetet hat. Der Sohn durfte als erstes anfangen. Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir, hast auch uns nicht vergessen, lieber Gott, wir danken dir dafür. Amen. Und danach dann der Vater, ein bisschen erwachsenes Gebet, segne Vater diese Speise uns zu Kraft und dir zum Preise. Amen. So, das 3-mal am Tag, mal 365, ihr könnt es euch ausrechnen. Und irgendwann hat dieser Junge, vielleicht im Alter, weiß nicht, 6, 7, 8 Jahren, zu seinem Papa gesagt, Papa, aber du kannst doch als Erwachsener mit Gott eigentlich ganz normal reden, wie du auch mit Mama und anderen Erwachsenen redest. Hat einen kurz überlegt und seit dem Tag hat er eigene Worte benutzt, um das Dankgebet zu sprechen. Sicherlich immer ähnlich formuliert, weil er es selbst nicht anders kannte, aber da war eine Veränderung. Und die Sehnsucht in mir und die immer noch irgendwo da ist oder vielleicht mehr denn je ist, lebe ich meinen Glauben echt? Lebst du dein Glauben echt? Vielleicht kennst du ähnliche Situationen mit dir, so man weiß, wie man eigentlich zu verhalten hat und was man wie tun sollte. Und mein Wunsch ist, dass wir wirklich ausdrücken können, was wir glauben, was wir denken, was wir sind und dass du das wirklich meinst, was du glaubst. Und dass andere dir das zu 100% abnehmen können, weil sie sagen, er, sie ist echt, sie sind authentisch. Und natürlich ist es so, dass wir als Christen irgendwo auch gewisse Regeln haben, auch hier in der Gemeinde, im Gottesdienst. Es braucht auch eine gewisse Ordnung, weil sonst wäre auch Chaos. Aber ich denke, wir stehen mehr auf der Gefahr, ein Regelwerk zu haben, was uns das eigentliche Leben irgendwie wegdrückt, als dass es Leben freisetzt. Wir wollen keine komischen Sachen und nicht alles, was komisch und verrückt und crazy ist, ist auch super geistlich. Aber ich glaube, wir, auch gerade als Deutsche, wissen, wie man ordentlich ist. Und die Frage ist, aber was will Gott? Was bedeutet göttliche Freiheit? Und ich möchte mit euch hineingehen in die Begebenheit der ersten Christen, denn sie kommen aus einem Hintergrund von solch einem Regelwerk. Apostelgeschichte 2, ab Vers 37, und ihr könnt gerne jetzt mitlesen. Wir steigen ein in diese Predigt von Petrus, der das Evangelium erklärt hat, was Wayne letzte Woche angesprochen hat. Und er spricht dort zu den Juden und dann passiert Folgendes. Dieses Wort, also was Petrus predigte, traf die Zuhörer mitten ins Herz und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unseren Gott, hinzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte sie Petrus. Und er sagte zu ihnen, lasst euch retten vor dem Strafgericht, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen, denn Gott ließ durch die Apostel viele staunenerregende Wunder geschehen. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. So, wir steigen ein in diese Predigt des Petrus, der ganz klar Jesus Christus als gekreuzigt, begraben und auferstanden gepredigt hat. Und wir müssen bedenken, das waren nicht irgendwelche Leute, sondern das waren Juden, Israeliten. Und das waren eigentlich Menschen, die moralisch hochstehend waren. Das waren sozusagen jüdische, man könnte sagen kirchlich fromme Menschen. Aber was sagt Petrus zu denen? Verdorbene Generation. Wie passt das zusammen? Was bedeutet das? Letztendlich sagt uns das, dass die Menschen überwiegend damals, und wir können das auf uns heute beziehen, dass es möglich ist, dass man nach außen hin ein sehr frommes, christliches Leben, Tradition, Kultur leben kann, aber im Herzen, im Innern sehr weit weg von Gott ist. Ich kann sonntags in eine Gemeinde gehen, aber in der Woche mit meinen Kumpels ganz anders abhängen. Und das war das Problem, dieser Hintergrund. Viele Menschen an Regeln, an etwas Aufgesetzten gebunden und nicht wirklich in Freiheit. Nicht das, was eigentlich Gott mit Jesus Christus vorgesehen hat. Und als Petrus predigt, und jetzt können wir das erste Bild zeigen, trifft es sie mitten ins Herz. Es drang ihnen durchs Herz und sie fragen, okay, wenn das jetzt alles nicht richtig war, was sollen wir dann tun? Und dann sagt Petrus, kehrt um, tut Buße und kehrt von einem Leben ohne Jesus Christus zu einem Leben mit Jesus Christus um. Denn wirkliche Veränderung passiert nur, wenn wir im Herzen getroffen sind. Kennst du auch Momente, wo du ein Wort gehört hast und wo du gespürt hast, wow, es geht mitten durchs Herz? Du hast vielleicht religiös gelebt, du warst Kirchenmitglied, aber auf einmal hast du gemerkt, wow, ich brauche eine persönliche Beziehung zu Jesus und ich soll umkehren. Oder du hast dich schon lange mit dem Thema Taufe beschäftigt, das hat dich nie interessiert und auf einmal kommt es wie, ich muss es sofort tun, es ist tatsächlich wahr, ich brauche das. Oder Heiliger Geist, das war irgendwie ein S, aber nie eine persönliche Beziehung, Geistesgaben. Und auf einmal hörst du, dass der Heilige Geist Realität ist und dass du die Geistesgaben brauchst und sagst, Herr, erfülle mich. Oder du hörst ein Wort und du spürst, du sollst einer Person vergeben. Oder du sollst eine Beziehung abbrechen. Oder eine andere Beziehung anfangen. Oder einen Job wechseln. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, dass du einmal ein konkretes Wort bekommen hast, wo du spürst, das trifft mich. Und nur wenn das so ist, sind wir bereit, ehrlich und authentisch umzukehren und zu sagen, ich brauche das, ich will das, ich tue das. Alles andere ist nicht echt. Es fängt mit einem getroffenen Herzen an. Welches Wort trifft dich? Die Botschaft ist mehr als Information, eine Anhäufung von theologischem Wissen. Nein, es ist Transformation. Unser Denken, unser Reden, unser Handeln wird verändert. Das ist authentisch. So eigentlich sollte das Ziel sein, wenn wir hier, je öfter wir hier zusammenkommen, dass wir mehr und mehr verändert werden. Das ist eigentlich, um was es geht. Das Ziel ist echtes Christsein. Dass wir das, was wir glauben, auch wirklich leben. Echte Botschaft bewirkt echte Herzen. Und dann heißt es in Vers 38, predigt Petrus und sagt, kehrt um und lasst euch taufen. So, das war ein Gesamtpaket, was wir durch das Neue Testament hindurch sehen, dass Menschen zum Glauben kamen und sich taufen ließen. Und dann auch den Heiligen Geist bekamen. Wayne hat vor 2 Wochen über Thema Heiliger Geist und wie man damit gefüllt wird, deswegen werde ich das jetzt nicht weiter beachten. Und dann in Vers 41 lesen wir, viele nahmen die Botschaft an und ließen sich taufen. So, die Menschen haben das umgesetzt, die haben an Jesus Christus geglaubt, sie sind umgekehrt und dann ließen sie sich taufen. Und das finden wir als ganz Normalität im Neuen Testament. Das heißt, wenn du heute Jesus annehmen würdest, wenn du umkehren würdest, könntest und solltest du dich eigentlich sofort taufen lassen. Das ist eigentlich das ganz normale Prinzip, weil du bekennst, dass du mit Jesus deinem alten Leben gekreuzigt, begraben, gestorben und auferstanden bist. Es ist dein Bekenntnis und eine Zusicherung von Gott, dass du das erlebt hast. Du gehst ja einen Bund ein und zeigst mit diesem Symbol, dass du zu Jesus gehörst. Genauso ist es bei einer Hochzeit. Du würdest ja auch nicht den Bund mit deiner Frau eingehen, ohne einen Ring vorbereitet zu haben. Ein Ring gehört zur Trauung. An dem Tag, wo du diesen Bund eingehst. Und nach Bibel, wenn du einen Bund mit Jesus eingehst, gehört diese Taufe genauso dazu. Echte Taufe zeigt ein echtes Bekenntnis. Das haben die ersten Christen von Anfang an gelebt. Und dann in Vers 41, 42, da heißt es, dass 3000 Menschen hinzugefügt wurden. Also diese 3000 kamen zum Glauben. Zu was wurden sie hinzugefügt? Zu zweierlei Dingen. Einmal zum gesamten Leib Christi in der ganzen Welt. Sie gehörten jetzt zu allen Christen, die weltweit Christen wurden. Und einige von uns bleiben da stehen und sagen, ja, ich gehöre doch zu einer Gemeinde, ich gehöre doch zum weltweiten Leib. Aber es gibt noch eine zweite Zugehörigkeit, und zwar 42, sie alle widmeten sich eifrig dem, was für die Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe und Gemeinschaft zusammen, sie feierten das Mahl und beteten gemeinsam. Das heißt, es gab einen konkreten Bezug zu einer örtlichen Gemeinschaft von Menschen. Ein Bezug zu einem konkreten Einordnung, Unterordnung geistlicher Leiterschaft. Echte Gemeinde ist echte Verbundenheit. Es gibt einen geistlichen Schutz. Es gibt Menschen, die dich kennen, die in dein Leben hineinsprechen können, die besten Bedingungen aufzublühen, zu wachsen, Jünger Jesu zu werden. Und die Frage ist, gehörst du dazu? Mitgliedschaft sehe ich als absolut biblisch. Ein Hirte weiß, welches Schaf zu seiner Herde gehört und ein Schaf weiß, das ist mein Hirte. Und diese Übereinkunft, das klar zu machen, ist der Moment, wo du Mitglied wirst und sagst, ich möchte dazugehören, mich einordnen, verbindlich dabei sein, weil für wen sollen wir denn sonst als Älteste Rechenschaft geben? Für alle die, die irgendwann mal einmal, zweimal, fünfmal im Gottesdienst waren? Gemeinde ist viel mehr als nur mal hier und mal da. Und dann sehen wir, dass die Aposteln gelehrt haben. Lehre war wichtig. So, es bleibt nicht bei der Botschaft, lasst euch retten. Das ist evangelistisch. Jetzt ging es darum, die neuen, jungen Christen zu unterweisen. Jesus sagte ja zu den Aposteln, geht hin und lehret alles, was ich euch geboten habe. Erzählt ihnen, wer ich war, wer ich bin, was ich wollte, was ich gesagt habe. Und das haben die Apostel umgesetzt. Sie haben den Leuten erzählt, hey, wir waren mit Jesus, der hat das gesagt, der hat das gemacht und der hat gesagt, wir sollen ihm vertrauen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie den Juden erklärt haben, welche Verheißungen es über Jesus im Alten Testament gibt und sie ihnen erklärt haben, schaut mal, was alles da steht und wie sich das in Jesus erfüllt. Und die alle, wow, das haben wir ja noch nie so gesehen. Lehre geht tief. Lehre geht darum, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir von Jesus begeistert sind, dass wir eine Überzeugung gewinnen, wer Jesus ist und dass wir ihm ähnlicher werden. Echte Lehre ermöglicht echtes Wachstum. Bist du offen für Gottes Wort? Bist du offen, mehr von diesem Gott, von diesem Jesus zu entdecken, zu erleben und tiefer einzusteigen in das, was er möchte, wie unser Leben und wie dein Leben gehen soll? Wie wir mit ihm leben können, wie du mit ihm ganz praktisch im Alltag ganz echt leben kannst, ihm vertrauen kannst, ihm dienen kannst. Da ist mehr für uns. Und dann ein wichtiges Kennzeichen war die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft. So interessant ist, dass jeder Einzelne persönlich herausgefordert war, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Das kann mein Freund, mein Nachbar nicht für mich tun. Diese Entscheidung musste jeder für sich individuell treffen. Genauso mit der Taufe. Dass jemand anders sagt, hey, du, ich steig für dich mit ins Wasser, geht nicht. Auch das braucht da eine individuelle Entscheidung. Aber die Gemeinschaft, persönliche Nachfolge, vollzieht sich überwiegend im Miteinander und Füreinander. Das Leben als Christen ist kein einsames, sondern mit anderen zusammen. Und diese ersten Christen hatten dieses Bedürfnis, zueinander zu kommen. Da war nicht eine Anwesenheitspflicht. Die kamen auch nicht, weil die Aposteln die Glocken geläutet haben. Und die kamen auch nicht, weil sie irgendwie mussten. Sondern die ersten jungen Christen haben sich getroffen, weil sie dieses Bedürfnis hatten nach Miteinander. Gemeinsam diesen Jesus loben, preisen, erfahren, erleben, mehr und mehr kennenlernen. Und diese Gemeinschaft drückte sich im gemeinsamen Gebet aus. Denn gemeinsamer Glaube drängt zum gemeinsamen Gebet. Sie wussten sich persönlich wie miteinander von Gott abhängig. Das Neue, was sie entdeckt haben, das hat sie so begeistert, dass sie Gott gedankt haben, dass sie ihn gelobt haben, dass sie Fürbitte getan haben, dass sie füreinander eingestanden sind. Und wisst ihr, als Israeliten waren ihnen ja Gebete nicht unbekannt. Sie beteten ja vielmals die Psalmen. Sie beteten auch dieses sogenannte 18-Bitte-Gebet. Das kannte ich vorher auch nicht. Aber das ist ein Hauptgebet eines jüdischen Gottesdienstes. So, sie waren gewohnt zu beten, wie viele religiöse Menschen gewohnt sind, bestimmte Gebete zu formulieren. Ja? Nur das Problem war, dass sie es oft aus Pflichtgefühl taten und taten, weil man es gerade in der Synagoge oder in dem Gottesdienst halt tat. Aber wenig, weil sie es wirklich meinten. Und deswegen hat doch Petrus angeprangert, ihr seid eine verdorbene Generation. Ihr lebt zwar religiös, aber im Herzen tickt ihr ganz anders. Und erst in dieser Veränderung ihres Herzens, ja, wo das ins Herz ging, haben sie diesen Jesus persönlich erlebt. Und in dieser authentischen Beziehung trieb es sie förmlich ins Gebet, nicht aus Tradition, nicht weil es gerade Gebetstreffen gab, sondern weil sie persönlich mit Gott in Beziehung sein wollten. Und weil sie es als notwendig erachten, weil sie sagen, wir brauchen diesen lebendigen Gott. So die Frage an mich heute Morgen und an dich, an uns ist, so was ist unsere Motivation für Gebet? Persönlich. In unseren Hauskreisen, in unseren Dienstbereichen. Ist es etwas, wo wir sagen, okay, ein Hauskreis ist nicht gut, wenn wir nicht noch eine Gebetsgemeinschaft haben und ein Gottesdienst braucht nun mal eine Form von Gebet? Oder ist es etwas, was wir wirklich wollen, weil es uns um eine Person, nämlich Jesus, geht und nicht um eine Tradition? Und die ersten Christen wussten das. Sie wussten, beten bewegt Gottes Arm. Die erste Gemeinde hat für Petrus gebetet und er wurde aus dem Gefängnis befreit. Die ersten Christen haben gebetet für Mut, dass sie das Evangelium verkündeten. Und die Erde hat gebebt. Sie haben Dämonen ausgetrieben. Menschen wurden geheilt. Menschen sind zum Glauben gekommen. Echtes Gebet bewirkt echte Veränderung. Hey, wir brauchen mehr und mehr Zeugnisse zu hören, was Gott tut, weil das feuert unseren Glauben an, dass wir sagen, hey, Gebet bewirkt echt was. Es ist nicht nur eine schöne Formulierung, sondern wirklich vom Herzen. Und dann ein weiteres Zeichen von Gemeinschaft ist das Abendmahl. Und in der Elberfelder Übersetzung lesen wir die Formulierung Brot brechen. Ich komme aus einem Gemeindekontext, wo man das auch so nannte. Vor dem Gottesdienst gab es eine Stunde Brot brechen. Und das hat eine sehr interessante Bewandtnis. Denn das Wort meint zunächst einfach die Mahlzeit, die nach jüdischer Sitte mit dem Brechen des Brotes eingeleitet wurde und verteilt wurde. So, das Brechen des Brotes war oftmals so der Beginn einfach eines gemeinsamen Essens und gab auch Ausdruck des Miteinanders. Man hat das Brot gebrochen und dem Nachbarn gegeben. Und die ersten Christen haben dieses Element als Zeichen des Abendmahls genommen. Mit der Betonung der Erinnerung dessen, was Jesus für sie getan hat. Denn das Abendmahl ist ein Symbol, eigentlich wie die Taufe, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er alle Schuld auf sich genommen hat, dass er seinen Körper und sein Blut hingegeben hat, sodass, wenn wir das annehmen, gerettet werden können und mit Gott im Reinen sind. Und so hat er uns zum einen die Taufe gegeben als ein einmaliges Zeugnis und das Abendmahl, was wir immer wieder nehmen sollen, als Erinnerung, was er für uns getan hat. Und so war das Essen und der Gemeinschaftsaspekt mit dem Abendmahl sehr eng verknüpft. Nur das Problem war, dass es Gemeinden gab wie Korinth, die das Abendmahl und die Bedeutung des Abendmahls missbraucht haben. Deswegen hat Paulus in dem Brief geschrieben, hey, Moment mal Leute, so geht's nicht. Ihr kommt zusammen, nehmt das Abendmahl, aber nicht in der Bedeutung, wie es sein soll, sondern ihr missbraucht es, um euch damit zu sättigen. Ihr kommt mit einem Mordshunger und das Abendmahl, was ihr nehmt, das ist eigentlich das Essen, verfehlt voll die Bedeutung. Und dann hat er die Empfehlung gegeben, hat gesagt, hey, besser wäre es, wenn ihr vor ihr zusammenkommt, um das Abendmahl zu nehmen, um das Brot zu brechen, zu Hause esst, sodass ihr gesättigt seid. Und wenn ihr dann zusammenkommt, in der Bedeutung des Abendmahls das Brot brechen könnt, nämlich als Erinnerung. Aber an sich, und das ist mein Punkt, den ich machen möchte, ist das Abendmahl mit der Kultur des Essens und der Gemeinschaft sehr eng verknüpft. Und es war ursprünglich abgetrennt von Altar, Liturgie oder dass nur besondere Bedienstete oder Priester oder wer auch immer das Abendmahl ausgeben dürfen. Wisst ihr was? Abendmahl ist eigentlich keine religiöse Zeremonie. Es ist es einfach nicht, sondern es ist eine echte Herzenssache. Du kannst einen kleinen Bissen nehmen, du kannst aber auch einen großen Bissen nehmen, weil du sagst, Jesus hat viel für mich getan. Du kannst es im Gottesdienst nehmen und wir nehmen das ab und zu im Gottesdienst. Aber vielmehr, und das sagen wir auch den Gästen, nehmen wir Abendmahl im Hauskreis. Denn da kommt der Gemeinschaftsaspekt ja sehr schön zur Geltung. Wir teilen das Brot mit den Menschen, mit denen wir das Leben teilen, die wir kennen und mit denen wir enger zusammen sind. Das ist der Sinn dahinter. So, wir können es im Gottesdienst tun, wir können es im Hauskreis tun, wir können es mit Freunden tun, wir können es mit der Familie tun. Ich meine, bei den Kindern muss man gucken, ob sie Jesus im Herzen haben und verstehen, um was es geht. Aber auch da ist es dann möglich, in jeglichem Kontext, wo Menschen Jesus als Retter aufgenommen haben. Und wir können das tun in einem Kontext, wo wir in heiligem Lobpreis sind, mit 10 Lobpreisliedern und 15 Gebeten und darin eingebettet das Abendmahl, ja, mit Kerzenschein und sakraler Musik. Ist das schön? Genauso gut können wir das aber auch im Hauskreis zwischen 2 Lobpreisliedern, kurz und prägnant, aber mit der gleichen Bedeutung. Ich glaube, wir machen öfters das Abendmahl nicht, weil wir denken, boah, das nimmt den halben Abend ein. Und dann nehmen wir es kaum. Weil wir denken, es muss irgendwo eine religiöse Zeremonie sein. Wir können das andächtig und in Stille machen. Wir können das aber auch jubelnd und mit Freude. Wie ich nach Dresden kam und habe unseren lieben Uwe, Mitältesten, kennengelernt. Ja, der Mann von Bärbel. Wenn ihr die beiden kennen würdet, und viele von euch kennen sie, sind ein bisschen unkonventionell. Und wenn wir dann im Abendmahl zusammen waren und man ihm das Brot reichte und er auf einmal Halleluja sagte, Moment mal, das war ich gar nicht gewohnt. Das kann ja nicht so heilig sein, wenn jemand so lebendig ist. Ich weiß nicht, ob du diese Prägung kennst. Je ruhiger, umso heiliger, umso mehr angesehen bei Gott. Und wo ich sage, ich glaube, es geht nicht um die Form, es geht um die Herzenseinstellung. Mit dem Abendmahl proklamierst du, wie auch immer du das tust, den Tod des Herrn. Wir verkündigen den Tod des Herrn und darum geht es. Es geht nicht um eine Form, sondern um das Herz. Du kannst eine schöne Form haben, aber wenn das Herz nicht echt ist, dann ist das ganze Ding nicht echt. Echtes Abendmahl zeigt echte Erinnerung. Tust du das? Tun wir das? Ja, lass uns in die Freiheit führen. Und dann Vers 44, und da komme ich mal wieder zu etwas, wo ich uns ein bisschen herausfordere. Sie waren regelmäßig zusammen und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften sogar privates Eigentum und verteilten Geld je nach Bedarf, wie einer brauchte. Und hier müssen wir ein bisschen die Zustände in Jerusalem bedenken zur damaligen Zeit. Denn erstens war die Stadt dicht bevölkert. Es war auch keine typische Handelsstadt und damit war einfach nicht so viel Einkommen da. Und dann wiesen sie auch keine sonstigen Erwerbsquellen auf. Ne? Es war damals noch keine Tourismusstadt wie im heutigen Sinne, ja, wo dann man zu den Ortsstädten Jesus gepilgert ist. Und auch einige Apostel und Christen haben ihre galiläische Heimat aufgegeben, waren Fischer und konnten diesen Beruf nicht mehr ausführen und waren Vollzeit in der Gemeinde angestellt, mit Predigen, mit Beten, um die Leute kümmern, heilen und so weiter und so fort. Ja, die hatten so viel zu tun, die brauchten ein paar Diakone. Sie trafen sich ja täglich, da war richtig was los. Und interessant ist, dass in der Gemeinde nicht nur die seelischen Bedürfnisse hochgeschätzt wurden, sondern der Mensch wurde in seiner Ganzheitlichkeit gesehen, als Seele und auch als Körper. Das heißt, seine leibseelischen Bedürfnisse wurden als wichtig gesehen. Und ich denke, das ist auch ein großer Wert bei uns, gerade in unseren Hauskreisen. Wie oft ich sehe, dass Geschwister füreinander beten, dass Seelsorge gemacht wird, dass Leute, die krank sind, im Krankenhaus besucht werden, Hilfe im Haushalt, Hilfe beim Umzug gegeben wird. Weitergeben von Kinderkleidung, Essen kochen, wo jemand im Krankenhaus ist. Ja, da profitieren ja einige von. Ja, ständig habe ich irgendwelche Säcke in der Hand, die ich nach Hause schleppen soll. Also ja, das ist einfach genial. Ja, oder die Eltern, die frisch gewordene Eltern sind, die bekocht werden. Ich kenne hier einige Leute, die eine Gabe haben, selbstgemachte Marmelade zu verschenken. Ja, und das geht weiter über Laptops, Fahrräder, viel, viel Geld, was Leute irgendwie in irgendwelchen Briefkästen vorsinden, Autos. Viele von euch geben Hilfeleistung für das Projekt in Äthiopien. Viele spenden nach Ungarn. Viele geben zum Erntedankfest in den Jägerpark. Und. Und genau das macht auch eine christliche Gemeinde aus. Genau das wollen wir sein. Und gleichzeitig weiß ich, das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier Einzelne unter uns gibt, die im Herzen getroffen sind und sagen, aber wer sieht mich? Und hier möchte ich uns alle einladen und ermutigen, nicht müde zu werden, den Herrn zu fragen, Herr, wem soll ich etwas Gutes tun? Wen kann ich in der nächsten Woche beschenken? Wer ist krank und braucht meine Hilfe? Und wenn es nur ein Essen kochen ist oder 2 Stunden sich um die Kinder kümmern ist? Lass uns das weiter tun. Die ersten Christen haben in dieser echten Anteilnahme und Hilfe gelebt. Nicht, weil sie mussten, sondern weil sie es von Herzen ganz echt wollten. Echte Gemeinde zeigt echte Hilfe. Und wenn du sagst, ich wünsche mir so sehr Freunde, helfen macht Freunde. Und dann lesen wir in Vers 46, dass sie in dieser Gemeinschaft im Tempel zusammenkamen. Und auch in den Häusern. Und der Tempel ist für uns so der Gottesdienst. Und für uns ist es eine ganz wichtige Sache, sonntags hier gemeinsam zusammenzukommen. Es ist nämlich ein Ausdruck von der Gemeinsamkeit, von dieser Einheit, die wir leben, jung und alt, Verheiratete, Singles, ja, Jüngere, Ältere, alle zusammen, verschiedene Nationen. Es ist die Zeit, wo wir Gott erleben, wo wir Gott anbeten, wo wir das Wort Gottes bekommen, wo wir eine Vision bekommen von der Größe dessen, was Gott mit uns tut. Im Gottesdienst stellen wir Leute vor, die neu zum Glauben gekommen sind und die sich taufen lassen. Wir stellen neue Gemeindemitglieder vor, wir stellen neue Leiter vor. Neue Standorte werden bekannt gegeben, dafür gebetet. Neue Hauskreise werden bekannt gegeben. Berichte aus verschiedenen Ländern, Heilungszeugnisse, Erzählungen, Berichte aus verschiedenen Gruppen, Kinder, Jugendliche, Preteens, Jesus Life, Come Together und so weiter und so fort. So, wir sind hier und gemeinsam erleben wir das, was Gott tut. Seine Größe, seine Stärke und wir sind begeistert und sagen, wow, kannst du das nächste zeigen? Ich habe einen Spiegel mitgebracht, weil ich wollte, dass ihr euch selber seht. Vielleicht könnt ihr euch einfach mal umschauen und sagen, das ist Gemeinde, das ist Gottesdienst, wir alle zusammen. Es ist ein Wunder, dass so viele verschiedene Menschen in Einheit zusammen sein können. In Jesus, ist es nicht so? Es ist kein Menschenwerk, wir sind kein Verein, wir sind Jesus, Gemeinde. Echter Gottesdienst steckt echte Vision und echte Einheit. Und dann haben wir die Kleingruppen. Kleinere Gruppen, da sitzen wir im Kreis. Kannst du vielleicht mal zeigen. Heißt ja auch Hauskreis. Und Kreise haben die Eigenschaft, sie sind zueinander gewandt. Nicht nur rein technisch, sondern auch beziehungsmäßig. Wir haben einen Austausch miteinander. Wir können voneinander lernen. Wir können uns gegenseitig ermutigen, füreinander beten, einander stärken. Jemand kann dir helfen. Wenn du hingefallen bist, kann jemand helfen, dich aufzuhelfen, mitzutragen. Es ist auch ein Ort, wo du Rechenschaft geben kannst, dass jemand nach dir fragt, weil du fehlst. Dass jemand weiß, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Probleme hast, wenn du im Glauben zweifelst, wenn du drohst, vielleicht abzurutschen. Wisst ihr, Kleingruppen sind so wichtig. Aber sie sind nur effektiv, wenn sie echt sind. Und hier will ich einen kurzen Moment bleiben und uns ein Stück, wie soll ich sagen, nicht sagen aufs Füßchen treten, aber neu herausfordern. Kann dir jemand in dein Leben hineinsprechen? Dürfte dich jemand warnen, wenn du dabei bist, gegen eine Mauer zu rennen und du das selber nicht mitbekommst? Jemand, der dir anbietet, dir zu helfen, für dich zu beten, dich zu unterstützen. Und wisst ihr, echte Gruppen haben eine präventive Funktion. Jemand, der dir sagt, was er kommen sieht, was du nicht siehst. Wir als Deutsche haben auf der einen Seite die Eigenschaft, manchmal klar zu reden, aber gerade in christlichen Kreisen haben wir Angst, jemanden aufs Füßchen zu treten. Wir sehen gewisse Dinge, aber wir sagen oft, naja, das ist sein Ding und das muss er mit Gott und da gibt es ja Älteste und vielleicht machen die was und so weiter. Aber darf ich im Guten uns einfach ein paar Fragen stellen? Dürfen Leute in dein Leben hineinsprechen, die sagen, hey, ich sehe was kommen. Wenn du so weitermachst und weiter so arbeitest, wenn du dir keine Pause gönnst, dann brennst du aus, du tust dir nichts Gutes, du tust deinem Chef und deinem Job nichts Gutes. Du sagst, naja, meinem Chef, das macht nichts, aber dir macht es vielleicht was. Was ist, wenn jemand kommt und sagt, hey, wenn du so weitermachst und weiter alleine mit diesem Mann oder mit dieser Frau verbringst, dann landest du irgendwann im Ehebruch, wenn du weiter so mit ihr oder ihm rumflirtest. Hey, wenn du weiter so über deinen Partner so und so redest und ihn schlecht machst, hey, dann stehst du demnächst vor einer Scheidung, vor einer Trennung. Hey, wenn du weiter deine Kinder so behandelst, dann verlierst du ihr Vertrauen und ihren Respekt. Wenn du weiter falsche Infos an deine Kunden gibst, dann verlierst du den Vertrauen zu ihnen und zu deiner Firma und Gott wird das auf jeden Fall auch nicht segnen. Hey, wenn du weiter mit diesen Leuten abhängst, dann sage ich dir, dass du irgendwann deinen Glauben verlierst und zynisch wirst. Ich denke, für dein und für mein Leben, für unser Leben zusammen und für uns als hoffentlich wollen werdende reife Christen ist es für uns so wichtig, dass wir die Nachfolge Jesu ernst und echt leben. Und Gott hat uns zusammengestellt, dass wir einander zu guten Werken ermutigen. Und das heißt auch, dass wir andere erlauben, in unser Leben hineinzusprechen. Prediger 4, Vers 9 und 10, da heißt es, zwei sind besser als einer, der eine hilft dem anderen, wenn er fällt. Zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Aber viel besser wäre es doch, wenn erst keiner fällt. Wenn erst keiner fällt und wir gar nicht damit zu tun hätten. Und es geht nicht darum, jemanden schlecht zu machen, sondern es geht darum, jemand zu helfen, dass er es besser macht. Und dazu brauchen wir Liebe und Vertrauen. Und deswegen sind Hauskreise so wichtig, dass wir auch regelmäßig diese Hauskreise in Anspruch nehmen, sodass ich Vertrauen und Offenheit entwickeln kann, dass wir einander wirklich wissen, der ist für mich. Und wenn du eine Gruppe von Menschen hast, die dich lieben, die für dich sind und in dein Leben hineinsprechen dürfen, kann das ganz viel vor Dingen bewahren. Wer weiß, vor was uns das schon manches bewahrt hat, was aber nicht zum Ausdruck gekommen ist, weil es jemanden gab, der mich auf etwas in Liebe hingewiesen hat, was ich selber nicht gesehen habe. Es lohnt sich, dass wir gemeinsam in dieser Jüngerschaft mit Jesus vorangehen, um in das zu leben, was er für dich und für mich hat. Und er benutzt oftmals andere Menschen. Und gerade auch für euch Singles, die ihr nicht mehr zu Hause wohnt und die ihr noch keinen Ehepartner habt, ist es ganz wichtig, dass ihr eine Gruppe von Menschen um euch habt, die mutig und ehrlich genug sind, dir zu sagen, wenn du immer diese launische Art an den Tag legst, oder jemand, der den Mut hat, dir zu sagen, dass du starken Körpergeruch hast, der dich vielleicht gerade abhält, den Partner zu finden, der dir das sagen würde. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um besser zu werden. Und so müssen wir das sehen. Manchmal verzweifle ich, wenn dann meine liebe Frau doch wieder einen Hinweis für mich hat, wo ich sage, aber sie hat ja recht. Echte Beziehungen haben echt positive Auswirkungen. Und in dieser Gemeinschaft lesen wir, dass ein Kennzeichen war, dass sie fröhlich waren und Reinheit des Herzens und im Lobpreis sich gezeigt haben. Denn echter Glaube führt zu echter Freude. Wisst ihr, sie waren mit Freude vor Gott, sie waren in Freude miteinander und das mündete im Lobpreis. Und wir müssen eins bedenken, Petrus betitelte diese ehemaligen Religiösen als Christusmörder, als das verdorbene Geschlecht. Und jetzt haben diese Jesus Christus gefunden. Und wenn das kein Grund zur Freude ist, zu echter Freude. Jesus hat uns vergeben. Wir haben ihn ans Kreuz geschlagen, aber wir sind vergeben. Unser Herz ist mit ihm gefüllt. Ein echtes, authentisches Christsein und Glaube führt zu echter Freude. Hey, kannst du dich noch über deine Rettung freuen? Kannst du dich noch freuen, dass Jesus Christus in deinem Leben der Herr ist, dass du mit Gott im Reinen bist, dass du Vergebung der Schuld hast, ein ewiges Leben, tolle Geschwister? Kannst du das? Oh, ich wünsche mir, ich könnte das immer wieder. Und dann komme ich zu den letzten beiden Punkten. In Vers 43, und das ist interessant, alle Menschen in Jerusalem wurden vor ehrfürchtiger Scheu ergriffen, denn Gott ließ durch die Apostel viele staunenerregende Wunder geschehen. Die Menschen hatten eine ehrfürchtige Scheu, eine Ehrfurcht vor diesem Gott und vor diesen Christen. Und hier ist nicht die Strafe Gottes gemeint, denn Johannes schreibt ja später, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus, die vollkommene Liebe Gottes. Sondern vielmehr geht es hier um eine heilige Scheu der Gegenwart Gottes, seines mächtigen Wirkens, was durch die Apostel, durch diese Wunder zum Ausdruck kam. Die Explosivkraft des Heiligen Geistes, was er tun kann, wo alle, wow, dieser Gott ist wirklich allmächtig, er ist lebendig, er ist hier mitten unter uns. Dieses verzehrende Feuer war einfach nur spürbar. Und der lebendige Gott ist seinem Wesen nach ein Gott der Wunder, der in unsere Menschenwelt hineinkommt und befreit, heilt, verändert, versorgt, hilft. Und von daher kam eine ehrfürchtige Scheu auf die ganzen Menschen und sagten, wow, da passiert etwas. Wow, Alter, da passiert was. Und ich frage mich, Ich frage mich, ich frage dich, wie sieht diese Ehrfurcht bei dir und mir aus? Wie heilig ist dir Gott in dem, was er sagt und was er tut? Wie ernst nehmen wir das? Sagen wir, ach nee, Jesusgemeinde, schön mit euch, aber ihr seid mir zu streng. Ja, die Botschaft, die ist einfach zu krass. Ja, so kann man das heute im Jahr 2016, aber in Zeiten der Toleranz, aber nicht mehr so sagen. Ja, wir haben doch einen Gott der Liebe, einen Gott der Gnade. Ja, so nach dem Motto, ist ja alles okay, er segnet das schon und wird schon was Gutes draus machen. Aber wahre Liebe ist nicht grenzenlos. Fragt eure Kinder. Ihr zeigt nicht die Liebe euren Kindern, wenn ihr alles erlaubt. Und die Frage ist, bin ich bereit, mich der Bibel unterzuordnen und das zu tun, was Gott will? Oder entscheide ich, was ich will? Oder Bedeutung der Taufe. Ja, das macht doch nichts aus, ob ich jetzt getauft bin oder nicht. Oder in ein, zwei Jahren oder jetzt oder überhaupt. Ja, das ist ein Anhängsel, das kann man machen, aber heilsentscheidend ist es nicht. Und Heiliger Geist, ich bin einfach nicht so aufgewachsen, ich bin das nicht so gewohnt. Ja, ihr seid doch so ein bisschen, ja, schwärmerisch und so weiter. Wir sind da ein bisschen, ich bin einfach so und ich bin auch deutsch und ich bin ein Wort und überhaupt. Und ja, und verbindliche Gemeinschaft, sich irgendwo verbindlich machen und einordnen. Nee, ich will so ein bisschen meine Freiheit haben. Ja, geistlicher Schutz und so, was macht das denn? Unterschied, ob ich nun Gemeindemitglied bin oder nicht. Ja, ich komme doch sowieso nur hierher und ich heiße immer noch so, wie ich heiße, ob ich jetzt Gemeindemitglied bin oder nicht. Und gegenseitige Unterstützung, boah, ich habe mit mir genug zu tun, bin froh, wenn ich mich im Griff habe, ja, und soll auch noch anderen helfen, ja. Und persönliches Abendmahl, das ist ja sowieso verstaubt und nur eine Tradition und so heilig bin ich nicht, dass ich würdig wäre, das Abendmahl zu nehmen. Ja, und Wunder und Zeichen, das war früher, das waren die Apostel. Ja, da steht's doch, ist doch biblisch, ja, durch die Apostel, doch nicht mehr durch Christen. Was wollt ihr überhaupt alles? Und die Frage ist dabei, habe ich noch eine Ehrfurcht vor dem, was Gott sagt und tut? Oder ist dein und mein Christsein ein Stück beliebig geworden? Ah, wir gucken mal, was es heute am christlichen Buffet gibt und dann picken wir uns das raus, weil da bin ich mit aufgewachsen. Oh, das kenne ich. Ja, die Tradition ist mir bekannt. Ja, und das hat mal Bruder X gesagt und überhaupt. Ja, und bei dem bin ich doch zum Glauben gekommen. Und deswegen, alles, was der sagt und macht, das muss doch so sein. Muss das so sein? Echte Gemeinde zeigt echte Ehrfurcht. Ein Gott, der heilig ist und Wunder tut und sein Wort ist gültig und keine Tradition. Und dann das letzte Vers 47. Und diese jungen Christen, sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Das bedeutet, die Menschen außerhalb der Gemeinde haben positiv wertschätzend über die Gemeinde gedacht. Sie haben sie respektiert. Und hier müssen wir sehen, dass es noch ein Segen der Gemeinde war damals in Jerusalem, dass sie noch nicht verfolgt waren. Aber nicht nur, dass sie nicht verfolgt waren, sondern die Leute haben auch nicht gleichgültig auf sie geschaut, sondern haben sie positiv respektiert. Und ich habe mich gefragt, was war denn daran so respektabel? Aber ich kann mir denken, dass diese Menschen um die Jesusgemeinde herum, der Jesusjünger damals, gesehen haben, wie sie miteinander umgegangen sind. Diese Unterstützung, diese Liebe, dieses aufrichtige Interesse. Dass sie gesehen haben, wie Heilungen passieren. Menschen werden gesund, wo sie sagen, wow, was tut denn da Gott? Einfach so diese Kraft und das, was da erlebt wurde. Dass Menschen im Herzen berührt wurden. Die Freude in dieser Gemeinschaft, dass sie gejubelt haben. Sie waren nicht mehr die, die geglaubt haben und nicht geglaubt haben, sondern sie haben mit echtem Herzen geglaubt. Und dieser Funke, der ist einfach übergesprungen. Und ich kann mir das nur so erklären, dass dann viele Menschen jeden Tag zum Glauben dazu kamen, dass sie eben diese Authentizität der ersten Christen gesehen haben. Gesehen haben, wie sie wirklich glauben und tun und sagen, was sie wirklich glauben. Und dass das so attraktiv war und so anziehend war, dass die Menschen sich für Jesus Christus geöffnet haben, die Botschaft in ihr Herz kam und dass ihr Leben komplett verändert hat und sie genauso zu der Gemeinde hinzugefügt wurden, getauft wurden und den Heiligen Geist erlebten. Und mittendrin waren, boah, was für ein Gott. Und von da aus sind sie in alle Welt gegangen und haben alle Nationen das Evangelium von Jesus Christus verkündigt. Können das unsere lieben Mitmenschen in Dresden genauso von uns sagen? Können das Kollegen, Freunde, Familienangehörige von dir sagen, dass sie sehen, dass dein Glaube wirklich echt und authentisch ist? Dass du wirklich das meinst, was du glaubst? Und dass sie so offen werden zu sagen, wow, wenn er das wirklich glaubt, dann muss was dran sein. Weil ich bin der Überzeugung, dass die Leute von heute sehen wollen, dass Glaube wirklich funktioniert. Sie wollen nicht nur schöne Worte, sie wollen nicht nur schöne Traditionen, einen schönen liturgischen Ablauf, sondern sie wollen das Echte. Sie wollen sehen, dass Gott wirklich redet, wirklich da ist. Wir können ihn nicht beweisen, aber wenn wir das hier sehen, ist das Beweis genug. Und Gott wird dich benutzen, durch dich reden, durch uns handeln, wenn wir ein echtes Herzen zu ihm haben. Und das ist das, was ich mir wünsche für dich, für mich, für uns als Gemeinde, dass wir echt, mehr und mehr echt sind in unserer Beziehung zu Gott und dass wir mehr und mehr echt sind in unserer Beziehung zueinander. Und dass Menschen, die uns sehen, wirklich sagen können, die heucheln nicht, der meint das wirklich, der glaubt das wirklich. Wow, ich will mehr davon wissen. Echte Gemeinde hat echt Kraft. Wünscht ihr euch das nicht auch? Es wird einen Unterschied machen. Es muss doch einen Unterschied geben. Und das war jetzt nicht in meinem Predigtkonzept, aber das ist noch das Letzte, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Ich frage mich bei den vielen Religionen, bei den vielen Strömungen und so weiter, frage ich mich, wo ist das Echte? Und dann sehe ich, dass viele Kinder, und ich bin ja auch so eins, in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind und die dann so in die Gemeinde hineinwachsen. Und ich will euch sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Weil auch diese Kinder und Jugendlichen brauchen eine Begegnung mit Jesus. Aber darüber hinaus freue ich mich über jeden, der keinen christlichen Background hat und zu Jesus Christus findet. Weil das mir sagt, dass christlicher Glaube nicht nur eine Erziehungssache ist, nicht nur eine Prägung ist, nicht nur etwas, was ich aufgestülpt bekomme, sondern dass es wirklich einen lebendigen Gott gibt. Und ich wünsche mir, das noch viel mehr zu sehen, dass Menschen, die hier überhaupt nichts mit Jesus am Hut haben, diesen lebendigen Gott persönlich erfahren, im Herzen getroffen sind und sich radikal verändern, weil sie sagen, ich habe ihn erlebt. Und das ermutigt mich, dass ich sage, ich glaube doch nicht an einen theoretischen Gott, wo ich so erzogen bin, sondern ich glaube wirklich, dass Jesus lebt. Und ich habe ihn erlebt. Aber ich brauche das auch zu sehen bei anderen. Und das wünsche ich mir für dich und für mich, dass du Jesus im Herzen hast und dass andere durch dich Jesus erleben. Amen. Ich bete noch mit uns. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Vielleicht kann die Band noch nach vorne kommen. Ich denke, dass es ein Moment ist, wo wir auch Gott ganz echt einfach zum Ausdruck bringen können, ja, wie wir uns gerade fühlen und was wir uns wünschen. Und für die Zukunft möchte ich euch einfach einladen. Ich weiß, wie gesagt, dass wir auch als Jesusgemeinde gewisse Traditionen immer wieder haben. Und doch will ich gerade deswegen sagen, fühlt euch auch frei. Fühlt euch frei, die Hände zu heben, um zum Ausdruck zu bringen, dass ihr Gott groß findet. Knie dich hin, wenn du einfach das Empfinden hast, Gott zu zeigen, er ist der König und ich bin einfach, ja, ich ehre ihn, ich schätze ihn wert und ich ordne mich ihm unter. Du darfst auch gerne tanzen oder springen, natürlich immer dem Lied natürlich auch angepasst. Aber wisst ihr, Gottes Herz kommt oft durch den Lobpreis in uns hinein. Und die Frage ist, wie reagieren wir? Und ich lade euch ein, fühlt euch frei. Vater, ich danke dir, dass du uns zu einer Freiheit berufen hast. Danke, Herr, dass wir nicht Marionetten sind. Danke, dass wir nicht an irgendeine Theorie glauben, dass wir nicht in irgendein Muster festgepresst sind, in irgendeine Kultur, in eine Tradition, sondern, Herr, wir leben mit dir und wir gehören einer Person. Und da ist Liebe im Spiel, da ist Zuneigung im Spiel, da ist organisches Leben im Spiel. Herr, und ich bete für jeden Einzelnen hier, der in irgendeiner Form sich gefangen fühlt durch ein Verständnis von Christsein, was eigentlich nicht in deinem Sinne ist. Bete ich, Heiliger Geist, dass du ganz neu kommst und dass du frei machst und dass du in eine Freiheit hineinführst, in eine Beziehung mit dir, die echt ist, die ehrlich ist, die authentisch ist. Wir müssen nicht perfekt sein, aber ehrlich sein in dir. Ehrlich sein, wo ich sagen kann, wie es mir geht, Ich muss nichts vorspielen. Ich muss anderen Geschwistern nichts vorspielen. Ich muss anderen Christen nichts vorspielen. Aber wenn ich mich freue, dann darf ich mich auch freuen. Und wenn ich jubeln will, dann darf ich auch jubeln. Und Herr, ich bete für uns als Gemeinde, dass du uns mehr in diese Freiheit hineinführst. Die Freiheit in den Gottesdiensten, in den Hauskreisen. Herr, dass du uns eine tiefe Liebe schenkst, dass wir uns einander ehrlich und aufrichtig begegnen können. Weil wir uns das Beste wünschen und weil wir dir nachfolgen wollen und zu deiner Ehre leben und in deiner Berufung leben wollen. So seid gesegnet in der Echtheit und in der Freiheit des Glaubens an Jesus Christus. Amen.